Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich möchte heute ein Wort auslegen, das im letzten Kapitel des Alten Testaments steht. Es heißt, so spricht der Herr. Siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie im Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der Tag des Herrn wird sie anzünden. Und nun kommt unser Text. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Verheilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich glaube, den vergangenen Freitag werden wir nicht so schnell vergessen, wo es 24 Stunden lang aus dem Himmel geschüttet hat. Wir wollten ein schönes Sportfest heute feiern im Hespertal, aber da würde man im Sumpf ertrinken heute Morgen. Das war schrecklich, wie es einfach aufhörte und der Donner krachte und die Sirenen der Feuerwehr heulten. Ein tolles Konzert. Ich musste denken, wie großartig ist Gott. Er bewegt ein bisschen die Wolken und schon stürzen all unsere Pläne um und die Ordnungen gehen über Bord. Wie wird das erst sein am Ende der Zeiten? Und sehen Sie, mich bewegte den ganzen Tag selbstverständlich der Text für den heutigen Sonntag. Und das passte so gut zusammen. Denn dieses Wort ist ja auch wie stürzende Wasser, erregend und gewaltig. Und das enge Flussbettchen unserer Vernunft kann diese Wasser Gottes kaum fassen. Trotzdem wollen wir versuchen, heute Morgen wenig von dem aufzufangen, was Gott hier sagt. Was führt Gott hier für eine Sprache? Bin ich der Ansicht, wie viele Theologen, dass irgendein Prophet das unter dem Eindruck irgendwelcher zeitgeschichtlichen Ereignisse sich aus dem Kühlfederhalter gesogen hat? Sondern so spricht der Herr. Hier spricht Gott durch seinen Geist und sein Wort. Welch eine Sprache führt ihr? Soll ich nochmal lesen? Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Ich überschreibe den Text und die Predigt. Welch eine Sprache! Welch eine Sprache! Und ich habe wieder drei Teile. Erstens, was sind das für fantastische Bilder und Metaphern, die Gott hier braucht? Wir wollen mal diese fantastischen Bilder nur erst ins Auge kriegen, nicht? Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne. Nun, die Sonne ist in der Bibel immer der Herr Jesus Christus, der geoffenbarte Gott, das Fleisch gewordene Wort. Das können wir verstehen. Jesus selber hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Aber da fängt schon an, die Sonne der Gerechtigkeit. Meine Freunde, wenn ich Sonne sage, dann denke ich nicht an Gerechtigkeit, dann denke ich an Wärme und an Licht. Und wir könnten verstehen, wenn ihr stände, euch in eurer finsteren Welt soll aufgehen die Sonne des Lichtes, euch soll aufgehen die Sonne, die Wärme gibt und Leben. Oder meinetwegen sogar, euch soll aufgehen die Sonne der Atomexplosionen. Wenn man sagt, und dass in der Sonne dasselbe geschehe wie in unseren Atomreaktoren. Aber Sonne der Gerechtigkeit, was ist das für ein Bild? Ne? Und so in dem Stil geht das weiter. Diese Sonne hat Flügel. Haben Sie mal Sonne mit Flügel gesehen? Es gibt Ausleger, die, und Heil unter ihren Flügeln steht hier. Es gibt viele Ausleger, die sagen, da sei gedacht an die Sonnenstrahlen, die sie wie Flügel ausbreiten. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe bei Sonnenstrahlen nie an Flügel denken müssen, sie auch nicht. Nicht? Es ist einfach ein unerhörtes Bild, die Sonne mit den Flügeln. Und dann heißt unter diesen Flügeln, versteckt, verborgen, dass man es gar nicht sieht. Man sieht erst, wenn man drunter ist. Da ist etwas. Da ist das, wonach alle Welt sich sehnt und unser eigenes Herz schreit. Heil. Aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Heil. Göttliches Heil. Das unsere friedelose Seele still macht und unser armes Gewissen frei macht. Was sind das für Bilder? Sonne mit Flügeln, Heil versteckt. Und es geht noch viel toller weiter. Sehen Sie, bisher waren diese Bilder unerhört, aber immerhin, das empfindet doch wohl jeder, wenn er ein bisschen Funkengefühl hat, außerordentlich poetisch. Nicht die Sonne und die Flügel, das Heil. Aber nun ändert sich der Ton auf einmal. Und mitten aus der Poesie werden wir rausgerissen, riechen Stallgeruch, sind auf dem Bauernhof und da heißt es wörtlich, dann kommt ihr hervor unter Sprüngen wie Mastkälber aus dem Stall. Bitte Sie, nach diesen schönen poetischen Versen, nicht? Und was heißt Mastkälber? Bei mir kann man das noch unfair verstehen, aber wir haben so dürre Knaben hier, nicht schlechte Futterverwerter, die so hager sind, dass man wirklich lachen muss, wenn man an Mastkälber denkt. Ja. Sehen Sie, wie oft ich dieses Wort lese, eine meiner Lieblingsworte in der Bibel, und ich habe es nicht verkneifen können, doch mal drüber zu predigen. Ich werde bei diesem Wort immer so an die modernen Kunstrichtungen erinnert. Das fängt an mit der Sonne, wie sie Van Gogh gemalt hat. Glutvoll und flammend, wie sie den Bildern aus Arles, ich glaube, Sie kennen sie. Und dann auf einmal sind wir in den Anfängen der abstrakten Kunst, so Sonne mit Flügeln und versteckt darunter das Heil, da sind wir schon an den Anfängen der abstrakten Kunst, das Gegenständliche langsam verschwindet. Und am Schluss werden wir überfallen von einem geradezu fantastischen Realismus. Er werdet hüpfen wie die Mastkälber. Welche Sprache spricht Gott hier? Vielleicht auch ein moderner Dichter, die vielleicht sehr verworren reden, nicht draufkommen können. Meine Freunde, welche Sprache spricht Gott hier? Man hat den Eindruck, dass es sich hier um Dinge handelt, die in unserer Sprache fast nicht zu fassen sind. Hier handelt es sich offenbar um Dinge, die unsere Sprache geradezu sprengen. So, und nun kommt mein zweiter Teil. Und da wollen wir mal fragen, was wird denn nun mit diesen seltsamen Bildern eigentlich gesagt? Ich will es lieber so ausdrücken. Wir wollen versuchen zu verstehen, was da gesagt wird. Denn wenn die Sache schon die Sprache sprengt, wird es ja auch mir nicht ganz leicht sein, das auszulegen, nicht? Wir wollen versuchen, als zweites zu verstehen, was uns da gesagt wird. Euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Ich sagte, das verstehen wir noch. Sonne, das ist Jesus. Die Welt lebt von der Sonne. Wenn die Sonne verschwinden würde, dann wird die Welt in kurzer Zeit vereisen und vergehen. Die Welt lebt davon, dass die Sonne da ist. Und wenn Jesus die Sonne ist, dann heißt das, die Welt lebt von Jesus. Nicht nur die Christen, die Welt. Ob die Welt das will oder nicht, ob sie es glaubt oder nicht, die Welt lebt von Jesus. Diese Welt wäre längst vergangen unter dem Gericht und Zorn Gottes. Diese Welt wäre schon längst verfault in ihren schmutzigen Sünden und ihrem Dreck, wenn der Sohn Gottes nicht die Sünden der Welt auf sich genommen, ans Kreuz getragen hätte. Und wenn er nicht zur Rechten Gottes wäre und für die Welt einträte. Ob die Welt es passt oder nicht, die Welt lebt davon, dass der Sohn Gottes für sie eintritt. Und dass der Sohn Gottes seine Leute, die Salz in den verwesenen Kadaver dieser Welt hineingibt. Ihr seid das Salz der Erde. Ich habe gestern eine sehr eindrucksvolle Begegnung gehabt. Da war hier ein Japaner, der hat das Geschwader kommandiert, das den Weltkrieg, den letzten, in lodernde Flammen aufgehen ließ, das bei Pearl Harbor die amerikanische Flotte versenkte. Und dieser Mann ist Christ geworden. Und es ist ihm aufgegangen, das ist ja furchtbar, dieses Töten und Hassen. Jesus bringt ein ganz Neues, das Lieben. Und dann hat er eine große Aktion gestartet. Die Welt muss Jesus kennenlernen, er verteilt Bibeln. Er erzählte, wie er ein paar Millionen Bibelteilchen aus Asien verteilt hat. Wir waren mit ihm beim Oberbürgermeister und es war eindrücklich ein paar Worte, die er sagte. Ich glaube nicht mehr, dass Waffen und Hass die Welt erlösen können und heilen können. Nur die Liebe kann sie heilen. Die Liebe, die von Jesus ausgeht. Verstehen Sie, da wird ein wenig deutlich, was Salz der Erde ist, nicht? Was Salz der Erde ist. Die lebt, die Welt lebt von der Gnade Jesu und seiner Gemeinde. Ihr seid das Salz der Erde. Er ist die Sonne der Welt. Und darum kann der Apostel Johannes sagen, von seiner Fülle haben wir alle, auch die Atheisten, auch diese Spießbürger, die bloß Weihnachten in die Kirche kommen, verstehen Sie? Und die größten Verächter und die dicksten Sünder, sie leben alle, wie sagt Johannes, wir haben, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Alle. Die Welt lebt von Jesus, es ist die Sonne. Aber nun, warum heißt Jesus die Sonne der Gerechtigkeit? Oh, passt ihr auf, meine Freunde, so wahnsinnig. Ich hätte mir leider nicht mitgerichtet. Warum heißt Jesus die Sonne der Gerechtigkeit? Meine Freunde, zum Mindesten können wir das mal verstehen, dass wir Jesus nicht beikommen mit ein bisschen Christlichkeit, mit ein bisschen Religiosität, sondern dass um Jesus her kristallklare Gerechtigkeit Gottes ist. In der Sache mit Jesus handelt es sich, ich möchte es ganz schroff ausdrücken, um eiskalte Gerechtigkeit Gottes. Nicht? Bei Gericht kann es keine Sentimentalitäten geben. Der Richter nicht sagen, oh, ist ein nettes, junges Mädchen, das kann ich nicht verurteilen und so. Das gibt es nicht. Und wenn Jesus die Sonne der Gerechtigkeit ist, dann heißt das, bei der Sache mit Jesus geht es um eiskalte Gerechtigkeit Gottes. Sehen Sie, um die Jahrhundertwende lebte ein großer Theologe, der ist längst tot, aber seine Lehre lebt im deutschen Bürgerwelt munter weiter. Der hieß, war ein großer Mann, ein geistvoller Mann, der hieß Harnack. Und dieser Harnack hat gesagt, Jesus war ein Mensch wie wir. Er gehört nicht ins Evangelium rein, sondern er hat bloß verkündigt. Jesus hat entdeckt, dass Gott ein lieber Vater ist. Ein lieber Vater. Man soll nicht so viel von Sünde reden. Gott ist ein lieber Vater. Das so ein Entzücken alten Opa. Nicht, wenn meine Mutter sagt, dass wir böse waren, sagt, ach, lass doch, nicht so. Das hat auch Jesus entdeckt nach Hana. Dass Gott ein lieber, lieber Opa ist. Wenn das wahr wäre, meine Freunde, und das glaubt die Welt heute noch, dann wäre Jesus eine Sonne der Ungerechtigkeit. Denn ein Gott, ein Richter, der die Sünde nicht sehen will und die Schuld nicht aufdecken will, ist ein ungerechter Richter, nicht? Gott ist aber ein gerechter Richter. Gott deckt Schuld auf. Wir können unsere Sünde im Verborgenen halten. Gott deckt Schuld auf, und wenn es am jüngsten Tage ist. Und der Sohn Gottes weiß, es muss gerichtet werden. Unsere Lüge, unsere Gottlosigkeit, unser ungeistliches Wesen, unsere Selbstsucht, unsere Unreinigkeit muss gerichtet werden. Gott deckt sie auf. Gott ist ein gerechter Richter. Machen Sie keine Illusionen. Und der Sohn weiß, es muss gerichtet werden. Und da geschieht das Wunder. Da umfasst er in seiner Barmherzigkeit der Sohn Gottes, die Menschheit, und erklärt sich mit uns solidarisch und trägt an unserer Stelle das Gericht Gottes. Das ist ein Wunder, und ich kann es nicht erklären, aber es ist so. Davon allein kann man leben. Das geschah, als er am Kreuze starb. Als Jesus am Kreuz stirbt, da trägt er ihre und meine Schuld und die Sünde der ganzen Welt. Ich möchte gerne, dass Sie verstehen könnten, dass Sie geistlich so weit sind, dass Sie nicht mehr so ganz blutige Anfänger sind, dass Sie geistlich so weit sind, dass Sie verstehen könnten, was ich jetzt sagen will. Da wacht eines Tages das Gewissen auf und verklagt mich. Da steht Gottes Gesetz und klagt mich an. Und der Teufel sagt, du kannst nicht selig werden. Du nicht. Verstehen Sie das? Kennen Sie so Stunden? Denn richtig, wo Gott unser Leben ins Licht stellt, da sagen wir mit Kain, meine Sünde ist zu groß, als dass sie mir vergeben werden könnte. Da versteht man den Liedervers, darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Und dann schreit das Gewissen, nein, jetzt ist aus, hast du nicht verloren, endlich die Geduld, er hat sie mit mir verloren. Sie noch nie die Angst gehabt, dass sie in die Hölle kommen könnten, dass Gott endlich fertig ist mit ihnen, dass es Leid ist? Teufel sagt, mit dir ist aus. Mach dir aufs Reich Gottes keine Hoffnung auf den Himmel. Und da heißt es, euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Da kommt Jesus, der Mann mit den Nägeln mal, und sagt, los jetzt! Die Schuld ist getilgt, die habe ich am Kreuz getilgt. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, habe ich getan, als ich am Kreuze starb. Und so schenkt er mir seine Gerechtigkeit. Er ist die Sondergerechtigkeit, der Gottes Gerechtigkeit verkündet, also am Kreuz, ja, sagt, dass Gott richtet und mir seine Gerechtigkeit schenkt, welche eine Sondergerechtigkeit. Die Sondergerechtigkeit, die vertreibt dieser Stunde. Jesu Anblick, das gekreuzigt, vertreibt alle nach der Verzweiflung und alle nach der Resignation. Das ist ein herrliches Evangelium. Und dann geht das weiter. Diese Sonne der Gerechtigkeit hat Flügel und Heil unter ihren Flügeln. Meine Freunde, da ist davon die Rede. Ihr könnt das fassen, kaum in Stelle, wo es Gott Evangelium so konzentriert drin ist. Da ist davon die Rede, dass Jesus auferstanden ist. und dass er der Bergungsort ist für alle, die ihn suchen. Wisst ihr, die Flügel sind in der Bibel Bergung. Bergung. Ach, der unbehauste, der ungeborene Mensch, Schlagwort seit 25 Jahren, ist auch richtig, nicht? Flügel sind Bergung. Und davon spricht die ganze Bibel. Unter dem Schatten deiner Flügel finde ich Zuflucht. Ha, meine Freunde, wie herrlich. Wir haben alle tausend Ärger und Schwierigkeiten. Und im Schatten deiner Flügel finde ich Zuflucht. Damit müssen wir erstmal anfangen. Kann man das Leben bestehen? Oder ein anderer Psalmist sagt, birg mich unter dem Schatten deiner Flügel. Und einer sagt, unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Und meine Freunde, ich fürchte, dass viele unter uns das nicht sagen können. Unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Dass ihnen vielmehr ein anderes Flügelwort der Bibel gilt. Da hat Jesus mal geweint und gesagt, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Und unter diesen Flügeln steht hier, ist das Heil verborgen. Euch soll aufgehen die Sonne Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Heil. Was ist Heil? Wer kann das definieren? Ich habe leider nicht im großen Brockhaus, hätte ich mal nachgesehen, was der geschrieben hat. Und da habe ich gedacht, auch besser, guck mich nach, sonst ärgere ich mich, glaube ich, bloß. Was ist eigentlich Heil? Die Nazis sagen ja, wir bringen Heil. Heil, Hitler. Es war ein jämmerliches Heil. Und das Erschütterndste ist, dass weite Kreise unseres Volkes uns dieses Heil wiederum offerieren wollen. Und in der Bibel steht, verflucht ist. Bitte, hören Sie das? Man müsste es in Deutschland eine Straßenecke schreiben. Verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt und hält Macht für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Haben wir Westdeutschland? Und hält Macht für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Verflucht! Habt ihr nicht Angst gehabt, dass der Fluch Gottes über uns sein könnte? Und das nannte man Heil? Was ist denn Heil? Ah, meine Freunde, das muss doch wohl Heil sein. Das ist mein beladenes Gewissen, das mir immer sagt, dein Leben stimmt nicht. Frei wird. Dass mein leeres, sinnloses Leben einen Sinn bekommt. Dass mein friedeloses, leeres Herz erfüllt wird mit Trost und Freude. Dass ich eine lebendige Hoffnung habe, die in alle Ewigkeit reicht. Das ist doch wohl Heil. Meine Freunde, solches Heil liegt nicht auf den Gassen. Das findest du nicht auf der Straße. Das kann man nicht auch aus seinem eigenen Herzen raus produzieren. Das produziert auch kein Philosoph und kein Politiker. Nur unter den Flügeln Jesu ist Heil. Seit 2000 Jahren wird der Welt gesagt und die sucht das Heil immer wieder auf der Gosse. Nur bei Jesus ist Heil. Schon vor 2000 Jahren stand ein Apostel vor dem Hohen Rat und sagte, es ist in keinem anderen Heil als in dem Namen Jesus. Wundervoll, wie alles das, was Heil ist, der große Dichter des 30-jährigen Krieges, Paul Gerhard, zusammengefasst hat. Nichts, nichts kann mich verdammen. Nichts nimmt mir mein Herz. Die Hölle und ihre Flammen, die sind mir, sind mir nur ein Scherz. Kein Unheil mich betrübet. Kein Unheil mich erschrecket, kein Urteil mich betrübt. Kein Unheil mich erschrecket, kein Urteil mich betrübt, weil mich mit Lügen decket, mein Jesus, der mich liebt, heil unter den Flügeln der Sonne. Ja, meine Freunde, wer das erfasst und wer es im Glauben nimmt, nicht einfach diesen Heiland annimmt, vielleicht rede ich zu kompliziert, sonst ist es zu einfach, wer ihn aufnimmt, dem gilt dann das, dieser schöne Satz, dann kommt ihr hervor unter Sprüngen wie Mastkälber aus dem Stall. Oder Luther sagt, und ihr sollt aus und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Ein herrliches Wort, macht mir so Freude. Wissen Sie, Mastkälber, die unter Hüpfen und Springen aus dem Stall kommen, da ist Vitalität. Vitalität, man kann das in Deutsch nicht ausdrücken, nicht? Vitalität, göttliche Vitalität. Wer Frieden mit Gott hat, das Heil unter Jesu Flügeln gefunden hat, der erlebt göttliche Vitalität. Wissen Sie, da sagt einer in der Bibel, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Ein anderer sagt sogar, mit meinem Gott will ich über die Stadtmauern springen. Und ich gehe einher in der Kraft des Herrn. Das ist göttliche Vitalität. Und Paulus und Silas sind gepeitscht worden, liegen nachts im Kerker, fangen sie an, Jesuslieder zu singen. Man kann in den Mund nicht stopfen. Göttliche Vitalität. Und ein alter, sterbender Mann, der Simeon, nimmt den Heiland auf die Arme und sagt, Herr, nun lässt du mich mit Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Wissen Sie, das göttliche Vitalität im Leben und Sterben. Ich will Ihnen was sagen, säuerliche und langweilige Christen kann es eigentlich nicht geben. Die Welt ist voll mit säuerlichen und langweiligen Leuten, es ist zum Auswachsen. Ne? Weg, man könnte auf die Palme gehen manchmal, wie langweilig und säuerlich die Welt ist. Aber wer das erfahren hat, dass die Sonne der Gerechtigkeit ihm aufgeht, der kann nicht mehr säuerlich und langweilig sein. Wenn einer säuerlich und langweilig ist, dann kann er sich von mir bescheinigen, nicht von der Bibel bescheinigen lassen, dass er also die Sonne der Gerechtigkeit noch nie gesehen hat und das Heil und Flügen noch nie entdeckt hat. Und wer es entdeckt hat, der kann nicht säuerlich und langweilig sein. Ach Gott, schenke uns diese Freude im Herrn, diese Vitalität der Mastkälber. Ich muss noch kurz ein Drittes sagen. Welche Sprache sagten die? Erstens diese merkwürdigen Bilder. Wir haben zweitens versucht, sie ein wenig zu verstehen. Und nun muss ich drittens sagen, es ist eine schneidende Sprache. Eine schneidende Sprache. Jetzt muss ich Sie zum Schluss darauf aufmerksam machen, dass das Wort so anfängt, dieses bilderreiche Wort, fängt an ohne jedes Gleichnis, ganz nüchtern, ohne jedes Bild. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet. Das ist die Bedingung. Wer den Namen des, da ist gar kein Bild mehr, ganz nüchtern gesagt, wer den Namen des Herrn nicht fürchtet, der fährt überhaupt nicht. Und mir scheint es die größte Schranke vor allem Verstehen des Evangeliums heute zu sein, dass man den Namen des Herrn nicht fürchtet. Sehen Sie, wer vom lieben Herrgott spricht, der hat den Namen des Herrn noch nie gefürchtet. Der kennt nicht mal den Namen des Herrn, denn der Name des Herrn heißt nie Herrgott. Das ist ein Wort der Aufklärung. Wem Gott ein Diskussionsgegenstand oder ein Problem ist, über das man stundenlang diskutieren kann, der hat den Namen des Herrn noch nie gefürchtet. Während fürchtet, dem bleibt die Diskussion im Hals stecken. Der fragt bloß noch, wie kann ich gerettet werden vor seinem Zorn? Hört sich sprechen mit einem Herrn, da sage ich zu ihm, Sie sollten Vergebung der Sünden suchen, mein Lieber. Da sagt er, ach Herr Pastor, mein Gott ist groß. Mein Gott ist nicht so klein, nicht, dass er sich alles notiert hat, was ich getan habe. Klingt großartig. Ich konnte nur sagen, Sie haben noch nie den heiligen, lebendigen Gott kennengelernt und darum auch noch nie gefürchtet. Sie leben in Träumereien, Illusionen. Kommen Sie auf den Boden. Das ist die Bedingung, den Namen des Herrn fürchten. Ein Petrus, der verzweifelt über sich selber weint, weil er Gott dienen wollte und es wurde nichts. Eine große Sünderin, die ihre Schande zu Jesu Füßen hinlegt und zittert, weil sie am Rand der Hölle weiß. Ein Schächer am Kreuz, der in Todesnot und Angst Jesus anruft. Das sind Leute, die den Namen des Herrn fürchten. Mit uns aller Weltchristen heute. Hat ihr Gewissen schon mal gezittert vor dem Gerichte Gottes, vor dem sie ganz bestimmt stehen werden? Haben sie schon mal gesagt, Jesus, den gefürchtet, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle? Dann, euch, die ihr meinen Namen fürchtet, dann wird uns die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und wir werden die Gerechtigkeit vor Gott in Jesus finden und das Heil unter seinen Flügeln. Unser Herz wird froh werden, weil wir versöhnte Kinder Gottes geworden sind, die Vergebung der Sünden hat. Ein schneidendes Wort, das steht im Anfang wie ein Messer. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, anderen rede ich jetzt nicht. Oh, von den anderen redet Gott auch. Man muss dazu nehmen, was vor und hinter unserem Text steht. Schneiden. Das ist die Rede von der Wiederkunft Jesu. Es kommt der Tag des Herrn. Und er wird brennen wie ein Feuer und wird die Verächter verzehren. Und geradezu schauerlich, was hinter unserem Text steht. Wird es geschildert, wie die Erlösten Gottes ihm entgegengehen. Und der Zug der Kinder Gottes, dem Sieger, dem Herrn entgegen, geht über eine Brandstätte, die über die Asche der Verächter geht. Die Brandstätte, auf der die Asche der Verächter liegt. Ihr werdet über die Gottlosen dahingehen. Sie sollen Asche unter euren Füßen sein des Tages. Aber meine Freunde, die Bibel bringt kein Haiapopaia an religiöses Spezien. Lassen Sie uns den heiligen Gott sehr ernst nehmen und seinen Namen fürchten. Und im Augenblick tun uns sich uns die Tore auf zum wirklichen Leben, zum herrlichen Leben, zum Leben in Vitalität und Freude. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns nicht mit ein paar religiösen Gedanken abspeist, sondern dass es dir um die Erneuerung unseres ganzen Lebens geht. Dass du mit uns schrecklich ins Gericht gehen willst, aber dass du uns auch vollkommene Freude geben wirst und die vollkommenste Freude dort am Ziel. Lass uns dabei sein, Herr. Amen.